Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Vom Superspreader zum Superstar. Das klingt nach einer seltsamen Karriere, die so vielleicht nur im Theater stattfinden kann. Im neuen Stück von Albert Ostermeier, da geht es um einen durchgeknallten Unternehmensberater, der in der Corona-Pandemie Allmachtsfantasien entwickelt. Und nicht nur mit Viren, sondern auch mit Worten um sich schmeißt. Wie die Premiere klang, das hören Sie gleich. Außerdem berichten wir über eine neue Inszenierung von George Benjamins Oper Written on Skin und wir erinnern an den Chefanalytiker der portugiesischen Identität, an den Philosophen Eduardo Lorenzo. Die Theater sind zu, die Schauspieler und Schauspielerinnen weichen aus und spielen trotzdem weiter. Auf Dächern zum Beispiel, so wie gerade das Ensemble vom Hamburger Thalia Theater. Oder in Schaufenstern, so wie das vor ein paar Tagen die Schauspieler und Schauspielerinnen der Münchner Kammerspiele gemacht haben. Oder auch in einem kargen Hotelzimmer, so wie Florian Jahr vom Münchner Residenztheater. Er spielt die Hauptrolle und auch die einzige Rolle im neuen Stück von Albert Ostermeier. Es ist ein rasanter Monolog, der gestern Abend Premiere hatte, und zwar in Form einer Videokonferenz. Für uns zugeschaltet war Sven Ricklefs.
Wir werden nie so ganz genau erfahren, wer er wirklich ist, der einem da in dieser Zoom-Konferenz gegenübertritt und den wir in seinem scheußlich kargen Zimmer mit den schrecklichen Gardinen beim Monologisieren beobachten können. Er, der sich Marcel nennen lassen will, weil ihm der Klang des Namens so gut gefällt. Er, der sich ein Leben als Unternehmensberater ausspinnt, dessen Aufgabe darin bestand, Mitarbeiter wie Pickel von Firmenantlitzen zu entfernen, um Unternehmen für die Börse aufzuhübschen. Und er, der dabei um die ganze Welt reiste, um diese Welt als eine Art pandemischer Engel und Patient Null gründlich mit dem Virus zu durchseuchen.
Wissen Sie, die Wissenschaft sucht eindeutige Antworten auf diese Krise und ich versichere Ihnen, ich bin die Antwort eindeutig. Alles geht und ging von mir aus. Ich bin der Anfang und das Ende.
Ob all dies einer Realität entspricht oder ob die Sprachkaskaden nicht vielmehr aus den Fieberträumen eines in einem apokalyptischen Bunker Gestrandeten entspringen, lässt Albert Ostermeyers Superspreader offen. Und doch legt der Text, der seiner Figur eine Kindheit geprägt von Missbrauch und ein Leben in Ablehnung verpasst, seine Spuren aus, die in den Rachegelüsten eines Erniedrigten und Beleidigten münden.
Die Welt liegt in meinem Rachen. Mein Rachen ist meine Rache. Ich brauche keinen Selbstmordgürtel. Ich mache nur den Mund auf und es knallt. Ich huste und die Raketen starten. Sie sehen mich hier, aber ich bin längst überall. Ich bin vielleicht zeitlich begrenzt, aber ich bin räumlich unbegrenzt. Das gab's noch nie. Vor mir die Welt, die ganze Welt. Das bin ich.
Mit der sprachlichen Genauigkeit des Lyrikers meandert Albert Ostermeyers Monolog durch die apokalyptischen Abgründe unserer Gegenwart, die sich durch die Schlaglichter, die die gegenwärtige Pandemie wirft, auf eigentümliche Weise aufgrellen lassen. Sei es das ferne Grauen chinesischer Wildtiermärkte oder das nahe Grauen unserer hiesigen Schlachtbetriebe. Sei es das erschreckende Panorama der dahinsterbenden Pandemie-Intensivpatienten oder dasjenige der menschlichen Kollateralschäden moderner Unternehmensoptimierung. Dabei weiß Ostermeier geschickt, die Kippschalter der Sprache zu bedienen, um immer wieder ihre Doppeldeutigkeit auszuloten.
Ich bin die Primärinfektion. Und jetzt noch eins drauf, die Superinfektion, der Superspreader. Ich, ein Superstar. Bei mir heißt es Zero Tolerance. Ich bin das Nullsummspiel. Die Null und das Nichts. Nichts ist offensichtlicher als das. Nichts ist offensichtlicher als das. Die Null gewinnt. Ich gewinne.
In der Zoom-Produktion des Münchner Residenztheaters spielt Florian Jahr diese Null, diesen Superspreader, der sich zum Superstar eines Endzeitspiels aufmandelt. Dabei rückt er seinem 15-köpfigen Publikum, das zusammen mit ihm im aufgesplitteten Zoom-Bildschirm jederzeit und für alle sichtbar präsent ist, immer wieder fast unangenehm nah, um sich dann wieder in die Ecken seines unwirklichen Zimmers zu verziehen. Mit diesem, behutsam von Regisseurin Nora Schlocker in Szene gesetzten Spiel von Nähe und Distanz, gelingt es dem Schauspieler schnell, in den Bann des ostermeierischen Textes zu ziehen. Dabei stellt sich trotz des virtuellen Abstands zugleich eine ganz eigentümliche Verbindung her zwischen ihm, dem Spieler und uns, dem Publikum, aber auch zwischen den Zuschauern untereinander, da jeder jederzeit zum Objekt der Betrachtung werden kann. Und so zeigt sich Superspreader von Albert Ostermayer am Münchner Residenztheater sowohl thematisch als auch ästhetisch ganz auf der Höhe unserer Gegenwart.
Meint Sven Rickleffs zum neuen Stück von Albert Ostermayer. Superspreader war gestern Abend zum ersten Mal zu sehen in einer Zoom-Produktion des Münchner Residenztheaters. So eine One-Man-Show wie die von Albert Ostermayer ist wie gemacht für die Corona-Zeit, in der ja gilt, je weniger Schauspieler auf der Bühne, desto sicherer und desto einfacher zu organisieren. Und diesen Vorteil hatte auch die Opernproduktion, um die es als nächstes geht hier in Kultur heute. Sie kommt mit nur 5 Sängern und Sängerinnen aus, für eine Oper also eine vergleichsweise kleine Besetzung. Written on Skin heißt diese Oper. Geschrieben hat sie der britische Komponist George Benjamin. Vor 8 Jahren wurde sie uraufgeführt, war seither ziemlich erfolgreich und steht jetzt auch auf dem Spielplan der Oper Köln. Gestern war dort Premiere. Auch die natürlich online. Und Stefan Keim hat das Ganze aus dem Homeoffice für uns verfolgt. Written on Skin basiert auf einer mittelalterlichen Sage aus der Provence. Es geht um Liebe, um Macht und um Eifersucht. Habe ich das so in etwa richtig zusammengefasst, Stefan Keim?
Ja, perfekt. Fangen wir mal mit der Macht an. Da ist ein mächtiger und reicher Mann, der heißt nur The Protector und der ist so von seiner Wichtigkeit und Macht durchdrungen, dass er das alles gerne in ein prachtvolles Buch gezeichnet und geschrieben wissen möchte. Dafür engagiert er einen jungen Mann, der das kann und er hat auch eine junge Frau und die junge Frau und der junge Mann, der Schreiber, The Boy heißt er nur, die nähern sich an und das klingt schon sehr, sehr schön. Diese sinnlichen Klänge deuten es schon an, da passiert was Erotisches. Und das ist auch wahrhaftig so. Nur die Frau, die dann auch irgendwann sagt, ich möchte einen Namen haben, ich möchte Agnes heißen, die Frau besteht dann darauf, dass ihr Mann, der Protektor, von diesem Seitensprung mitbekommt. Daraufhin wird er völlig eifersüchtig, er bringt den jungen Mann um, bringt wiederum seine Frau dazu, das Herz des Jungen ihres Liebhabers zu essen. Daraufhin springt sie aus dem Fenster, also sie sehen schon, das ist wirklich eine Geschichte von antiker Wucht, aber von Dramatiker, vom Librettisten Martin Crimp noch etwas aufgefangen, weil die Geschichte wird von 3 Engeln erzählt. Es gibt also auch so einen epischen Überbau.
In Köln hat das Ganze jetzt ein französischer Regisseur inszeniert, Benjamin Lazare. Das ist ja vielleicht ganz passend, denn es geht ja eben um eine Sage aus der Provence. Was also macht er nun aus dieser Geschichte?
Er hat die Bühne angefüllt, von Adeline Caron übrigens gestaltet, auch die Kostüme mit riesigen Mengen an Sand. Das Ganze spielt also in einer Wüste ohne weitere Requisiten. Es wird in den Sand geschrieben, also nicht written on skin. Damals im Mittelalter wurde ja noch auf Pergament geschrieben, also auf Haut, deswegen der Titel, also alles in den Sand. Das Orchester ist mit in dieses Wüstenbild integriert und das gibt dem Ganzen etwas sehr Archaisches und Offenes.
Eine Oper ist ein Gesamtkunstwerk, das man ja eigentlich live und vor Ort erleben muss. Jetzt hat das Ganze gestern Abend online stattgefunden. Hat das trotzdem einigermaßen funktioniert oder ging dann doch viel verloren von der Musik, vom Gesang, vom Schauspiel?
Also für mich hat es sogar überraschend gut funktioniert. Das Ganze ist jetzt nicht live gestreamt worden, sondern es sind die Endproben aufgenommen und als Film zusammengeschnitten worden. Und das klappte ganz ausgezeichnet. Am Anfang habe ich noch gedacht, oh, die Schnitte sind vielleicht ein bisschen schnell, aber dann bekommt das einen Rhythmus, der auch mit George Benjamins sehr vielfältiger Musik hervorragend harmoniert hat. Und es sind wirklich Sängerinnen und Sänger, ich sag mal kurz die Namen, Robin Adams, ein wirklich großartiger Bariton als The Protector, Malaga Lisi, Mari Galdes als Agnes, Cameron Shabazi als The Boy und noch 2 andere, die jetzt auch hervorragend sind, aber nicht alle aufgezählt werden können. Die spielen das alles so von innen heraus, dass sie es absolut nicht nur vertragen, sondern dass es sogar gut ist, dass sie in Nahaufnahmen zu sehen sind. Auf der einen Seite haben wir dieses Epische, also alles, was an Regieanweisungen passiert, wird auch gesungen, also immer wieder Abstand. Auf der anderen Seite aber eine große Sinnlichkeit und Direktheit. Und das merkt man in dieser Film, in dieser Videoauflösung fast noch besser, als wenn man das im Saal auf der großen Bühne sieht.
Sie haben sie gerade noch mal aufgezählt. Diese Oper kommt mit nur 5 Sängern und Sängerinnen aus. Das Orchester hat gestern allerdings in voller Besetzung gespielt. Wie war das organisiert?
Ja, das ist das Großartige und der Vorteil. Die Oper Köln ist ja seit langem in einer Ausweichspielstätte im Staatenhaus und man hat keinen Orchestergraben. Das ist sonst manchmal ein Nachteil. Man muss immer wieder Lösungen finden. Jetzt natürlich großartig, weil man kann die Musikerinnen und Musiker auf Abstand setzen und sogar dann einen vollen Klang herstellen. Und François-Xavier Roth, der Generalmusikdirektor, ist ein Experte für zeitgenössische Musik und was er da aus dem Orchester zusammen mit den Sängern rausholt, ist wirklich großartig. Also es ist eine fast schon vorbildliche Aufführung eines herausragenden Stücks.
Mhm. Vielen Dank an Stefan Keim für diese Eindrücke der Online-Premiere von George Benjamins Oper Written on Skin an der Oper Köln. In diesem Fall war das Opernerlebnis also auch am Bildschirm ein echtes Erlebnis. Ob das allerdings auch bei der traditionellen Saisoneröffnung der Mailänder Scala so sein wird, das ist fraglich. Kommende Woche ist es soweit. Wie immer am 7. Dezember startet das weltberühmte italienische Opernhaus in die nächste Saison. Diesmal allerdings deutlich weniger spektakulär als sonst, nämlich nur mit einer Fernsehgala und ohne Publikum. Auch in Italien sind alle Kulturorte geschlossen, genau wie schon im Frühjahr. Und was das für die italienische Kulturszene bedeutet, das sagt uns Elisabeth Pongratz.
Bei diesem Ave Verum von Mozart ist vieles anders. Die Sängerinnen und Sänger stehen weit voneinander entfernt auf den Zuschauerrängen. Die Musiker der Accademia Nazionale di Santa Cecilia tragen größtenteils schwarze Masken. Ein Konzert ohne Publikum, übertragen per Livestream. Dieses Angebot sei immens wichtig, so Michele Dall'Ungaro, der Direktor der renommierten Akademie aus Rom. Es geht nicht nur darum, Konzerte zu geben, die im Netz ausgestrahlt werden, sondern auch darum, neue Technologien zu nutzen, um sich andere Inhalte vorzustellen. So könnten andere Ausdrucksformen geschaffen werden. Entscheidend sei, dass etwas stattfinde, denn auch der materielle Wert der Musik müsse verteidigt werden. Wenn du die Gewohnheit verlierst, ins Konzert zu gehen, dafür zu zahlen und nicht mehr daran denkst, dass es eine Arbeit für tausende Menschen ist, nach einer Weile wirst du dann vielleicht nie mehr den Wunsch haben, Musik zu hören. Die Accademia werde auch mit öffentlichen Geldern finanziert. Dafür müssten die Steuerzahler eine Dienstleistung bekommen. Normalerweise decken die Eintrittsgelder 20% der Einnahmen ab. Nun kostet ein Ticket für das Livestreaming-Event 9,90 Euro. Das wahre Problem, so Dall'Ungaro, entstehe nächstes Jahr. Denn Chor und Orchester seien auch stark auf Sponsorengelder angewiesen. Die Sponsoren unterstützen Veranstaltungen, die sie durchführen müssen. Aber wenn es keine Events gibt, gibt es keine Sponsoren. Keiner von uns versteht, was jetzt passieren wird. Neue Einnahmequellen braucht auch das Peggy Guggenheim Museum in Venedig. Während der wochenlangen Schließung im Frühjahr fielen plötzlich die wichtigen Eintrittsgelder weg. Ein Fundraising-Programm wurde aufgelegt. Nach der Wiedereröffnung im Sommer mit strengen Sicherheitsauflagen und wenigen Besuchern war Anfang November erneut Schluss. Weit über 3 Millionen Euro hat das Museum bisher verloren, erzählt Carol Vale, die Direktorin der Sammlung und Enkelin von Peggy Guggenheim. Wir mussten unsere Ausgaben in einem unglaublich großen Ausmaß zurückfahren. Auch können wir keine Events organisieren, da niemand kommen kann. Und, was ich sehr bedauere, wir mussten Ausstellungsprojekte absagen. Mit Online-Angeboten, wie etwa einem Kunstgeschichtekurs oder Workshops mit internationalen Künstlern, wollen sie sowohl ihren Mitgliedern als auch Interessierten etwas bieten und das Museum in eine digitale Welt hinüberbringen. Trotzdem hofft Whale, dass sie bald wieder öffnen können. Der Palazzo und der Garten seien für die Öffentlichkeit da. Man kann die Kunst bewundern, man kann sich entspannen und man kann sich mit der Kunst auseinandersetzen. Gerade in diesen Zeiten, so denke ich, kann die Kunst so viel geben. In ihr steckt ja gewissermaßen eine regenerierende Kraft und daran haben immer viele Künstler geglaubt. Für Autoren, Schauspieler oder auch Techniker ist es gerade sehr schwer. Keine Arbeit, kein Einkommen. Der italienische Staat will zwar helfen, 9 Milliarden Euro seien bereits für Kultur und Tourismus bereitgestellt worden, verkündete Kulturminister Dario Franceschini. Aber bei vielen Betroffenen komme nichts an, so Emanuela Bizzi von der Gewerkschaft CGIL. Und selbst für die, die Hilfen erhalten haben, waren sie sehr begrenzt. Sie haben 3.800 Euro von März bis November bekommen. Also wir sprechen über eine sehr kleine Summe, wenn man bedenkt, was sie an Arbeit verloren haben. Bei der Verwaltung herrsche teilweise großes Chaos. Anträge, die man fristgerecht stellen müsse, seien manchmal noch gar nicht auffindbar. Hinzu komme, die Branche sei sehr komplex. Der größte Teil in der Theaterwelt ist eine Welt, die aus Kulturvereinen besteht, die noch nicht einmal einen festgelegten Status haben. Das sind oft Schauspieler oder Techniker, die sich zusammengetan haben. Dann gibt es noch viele Kooperativen, vor allem was die Konzerte betrifft. Einige italienische Künstler sind nun selbst aktiv geworden und haben den Fonds Scena Unita gegründet, Vereinte Bühne. Das gespendete Geld soll die Betroffenen und deren Familien unterstützen. In kurzer Zeit seien 2 Millionen Euro zusammengekommen. Auch Sänger wie Vasco Rossi, Gianni Morandi oder Gianna Nannini machen mit. Bürgen für das Projekt. Gerade jetzt wollen sie zusammenstehen.
Elisabeth Pongratz aus Rom über die Folgen der Corona-Pandemie für die italienische Kulturszene. Und jetzt erinnern wir an einen Mann, der sein Land und seine Mitmenschen so gut kannte, dass er wieder und wieder erklären musste, warum sie so sind, wie sie sind. Der portugiesische Philosoph Eduardo Lourenço war der vielleicht wichtigste zeitgenössische Denker Portugals und ein gefragter Analytiker der portugiesischen Identität. In seinen Schriften beschäftigte er sich mit Geschichte und Gegenwart seines Landes, mit der portugiesischen Literatur und mit Portugals Verhältnis zu Europa. Gestern ist Eduardo Lourenço mit 97 Jahren in Lissabon gestorben. Thilo Wagner über einen Philosophen, der die portugiesische Gefühlswelt wohl so gut durchdrungen hatte wie wenig andere.
Nichts traumatisiert uns Portugiesen. Das Einzige, was uns jemals traumatisiert hat, war das Erdbeben von Lissabon 1755, sagte Eduardo Lourenço in einem Fernsehinterview im April 2016. Kein anderer portugiesischer Intellektueller hat in den vergangenen Jahrzehnten so häufig den Seelendoktor der ganzen Nation gespielt und immer wieder musste er auf die Frage antworten, was es heißt, Portugiese zu sein. Unsere emotionale Identität entsteht aus der Erinnerung. In der Erinnerung steckt vor allem das Interessante, das wir getan haben, in unseren und in den Augen der anderen. Die Erinnerung wird von den Dichtern geschaffen. Wir waren gerade erst eine Nation, da hatten wir schon Poeten, die zu den bedeutendsten der Iberischen Halbinsel zählten. Das hat sich bis heute gehalten. Wir sind ein Land, in dem es fast mehr Dichter gibt als Fußgänger. Insbesondere ein Poet hatte es ihm angetan, Fernando Pessoa. Lourenço schrieb 1973 den Essayband Pessoa Revisitada, der noch heute zu den wichtigsten literaturkritischen Werken über den größten portugiesischen Dichter des 20. Jahrhunderts gilt. Lourenços zentrale These, Fernando Pessoa habe die vielen Heteronyme in seinem Werk nur geschaffen, weil er sich seines eigenen künstlerischen Unvermögens bewusst geworden war. Die Rolle des Chefanalytikers der portugiesischen Seele fiel Lourenço schon kurz nach der Demokratisierung des Landes zu. Er publizierte 1978 das Werk O Labirinto da Saudade und wagte darin einen schonungslosen Blick auf die portugiesische Geschichte mit ihren Mythen und Dichtern. Portugal lag Mitte der 1970er Jahre auf dem Divan. Das Kolonialreich, das über 500 Jahre lang ein zentraler Punkt im Selbstverständnis der Portugiesen gewesen war, gab es nicht mehr. Doch dieser Verlust, so Lourenço, sei für das Land kein Trauma gewesen. Portugal, das Land mit den ältesten Grenzen Europas, verfüge nicht über zu wenig, sondern über zu viel nationale Identität. Der ewige Vergleich mit den anderen Völkern diene dazu, die Einzigartigkeit Portugals herauszustellen. Die Krise folgte nun, als sich Portugal an Europa orientierte und sich arm, rückständig und bedeutungslos fühlen musste. So beschreibt es Lourenço unter anderem in dem Essay »Das neue Europa und wir«. Eduardo Lorenzo wurde 1923 in einem Dorf in der Nähe der portugiesisch-spanischen Grenze geboren. Er studierte an der Universität Coimbra Philosophie und Geschichte. Nach seinem Abschluss lehrte er Philosophie, fand Gefallen an Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Camus und publizierte Heterodoxia, seine erste Reflexion über die portugiesische Identität. 1949 ging er mit Hilfe eines Fulbright-Stipendiums an die Universität Bordeaux. Im Zug notierte Lorenzo kurz nach der Überquerung der portugiesischen Grenze: »Ich bin erst seit ein paar Stunden ein Fremder, und das hat gereicht, um das erste Wort zu finden, das für mein Schicksal entscheidend ist. Fremder, abwesend.« Eduardo Lorenzo wandte dem autoritären, rückständigen Portugal den Rücken zu und nahm Lehraufträge in Deutschland, Frankreich und Brasilien an. Seit 1965 lebte er in der südfranzösischen Stadt Vence und lehrte an französischen Universitäten in Grenoble und Nizza. Erst in seinen letzten Lebensjahren kehrte er nach Portugal zurück. Das kritische Denken über Europa hat er sich bis zuletzt behalten. Zurzeit spürt man in Teilen Europas eine regressive Tendenz. Jede europäische Nation scheint sich in ihrem eigenen Haus einschließen zu wollen. Aber das widerspricht der ganzen europäischen Geschichte. Europa war immer ein Kontinent mit internen Streitigkeiten, aber mit einem universellen Interesse. Lorenzo schrieb in seinen Essays über unzählige Themen und immer wieder über die Angst der Portugiesen vor der Bedeutungslosigkeit. Dieses Gefühl hat er persönlich nie gespürt. Die europäische Öffentlichkeit außerhalb Portugals hat Eduardo Lorenzo dennoch fast vergessen. In deutscher Übersetzung existieren nur 2 Essaybände. Beide sind längst aus dem Druck genommen.
Umso wichtiger also, dass Thilo Wagner jetzt nochmal an ihn erinnert hat. Der portugiesische Philosoph Eduardo Lorenzo ist mit 97 Jahren gestorben. Die Hagia Sophia in Istanbul ist seit diesem Sommer kein Museum mehr, sondern wird wieder als Moschee genutzt. Das sehen nicht alle gern und jetzt gibt's erneut Kritik an den türkischen Behörden. Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen.
Und zwar fürchtet die UNESCO bzw. deren Vizegeneraldirektor Ernesto Ottone, dass die christlichen Kunstschätze der Hagia Sophia von den zuständigen Behörden nicht genügend gepflegt werden. Und auch um jene der Erlöserkirche im einstigen Kore-Kloster in Istanbul sorgen sich die Verantwortlichen. Neben den christlichen Kunstschätzen ist auch die Bausubstanz in Gefahr, glaubt man in den Reihen der UNESCO. Deshalb fordert der stellvertretende Generaldirektor Ottone von der türkischen Regierung die Rückkehr des UNESCO-Spezialbevollmächtigten an den Bosporus. Der soll dann unter anderem überprüfen, ob an den byzantinischen Gotteshäusern nach der Umwandlung in Moscheen Eingriffe und Veränderungen vorgenommen wurden. Die beiden Bauwerke wurden ja, wie gerade gesagt, im Sommer auf Betreiben von Präsident Erdogan von Museumskirchen in Moscheen umgewidmet. Künstliche Intelligenz ist inzwischen fester Bestandteil unseres Alltags und auch aus der Kultur nicht mehr wegzudenken. Vor allem in Pandemiezeiten schreitet ihr Einsatz rapide voran. So wundert es nicht, dass das Bundeskabinett die Fortschreibung der Strategie künstliche Intelligenz beschlossen hat. Dazu zählen eben auch Maßnahmen aus dem Kultur- und Medienbereich. Kulturstaatsministerin Grütters teilte mit, mithilfe künstlicher Intelligenz solle der dringend notwendige Technologiewandel im Kulturbetrieb weiter vorangetrieben werden. Denn dies sei der Schlüssel, um möglichst vielen Menschen Kulturangebote zugänglich zu machen. KI kann ja auch durchaus dabei helfen, Fake News zu filtern. Auch das ein Aspekt, der immer wichtiger wird. Ganz ohne künstliche Intelligenz kommt die Passauer Orgel aus. Die Domorgel ist die größte der Welt und muss dringend saniert werden. Die Kosten sind hoch, die Sanierung dürfte lange dauern, wohl 5 Jahre oder mehr. Und das wird eben teuer und heute gab der Bund bekannt, dass er sich finanziell beteiligen will und mit 3,2 Millionen Euro rund die Hälfte der Kosten übernehmen wird. Ellen Page hat sich als Transgender geoutet. Der 33-jährige Filmstar aus Kanada gab bekannt, dass er künftig einen männlichen Namen tragen wolle und Elliot genannt werden möchte. Es war ein langer Prozess, bis Page sich zu der Entscheidung durchgerungen hat, dies öffentlich zu machen, schreibt er in den sozialen Medien. Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten und auch viele in der Filmindustrie beglückwünschten Page. International bekannt wurde er mit der Titelrolle in Jason Reitmans Film Juno aus dem Jahr 2007, für die er damals für den Oscar nominiert wurde, in der Kategorie Beste Darstellerin, damals noch.
Die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. Danke. Und damit verabschieden wir uns. Hier folgen die Nachrichten und ab 10 nach 6 berichten die Informationen am Abend, unter anderem über die jüngsten Entwicklungen in Trier nach der Amokfahrt. Ich bin Anne Seidel. Schönen Abend.